Ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Und heute möchte ich euch einen Mann vorstellen mit dem Namen Daniel. Wir haben diese Predigtserie schon von Anfang an begonnen, eigentlich so Persönlichkeiten herauszunehmen aus der Bibel. Ich habe angefangen mit den ersten Menschen Adam und Eva, dann ging es über Noah, dann kam der Hiob dran, dann meine Frau letzte Woche in einem speziellen Gottesdienst zum Muttertag hat über die Deborah gesprochen und heute geht es um Daniel. Diejenigen unter euch, die am Montag den College, auch wo sie am College mitmachen, uns beschäftigt gerade ja, die Ereignisse der Endzeit. Und das Buch Daniel spielt eine sehr entscheidende Rolle da drin, zusammen gepaart mit der Offenbarung im Neuen Testament. Und irgendwie habe ich gedacht, komm, lass mich doch noch mal diesen besonderen Mann Gottes, der uns auch ein Vorbild ist im Glauben, hervorheben. Und das möchte ich auch gerade tun. Nun, sein Profil, seine Persönlichkeit, da brauchen wir viel Zeit, darüber zu reden. Ich habe es mir kompensieren lassen und ich möchte einfach so seine Persönlichkeit, sein Profil hier durchgehen, indem ich das vorlese und ein wenig werdet ihr auch die Handschrift meiner Frau da drin entdecken. Daniel gehörte zu den vornehmen Juden, die nach Babylon verschleppt wurden. Er selbst war vom königlichen Hause. In Babylon lebte er im Exil unter dem König Nebukadnezar. Da dieser Name ein bisschen schwer zu merken und auszusprechen ist, nennen wir ihn einfach Nebu. Auf Befehl des babylonischen König Nebu wurden junge, gut aussehende und gebildete Hebräer zu einer dreijährigen Ausbildung als Königsdiener ausgebildet. Also eine besondere Elite. Darunter Daniel und seine Freunde. Drei waren die Freunde. Der hebräische Vorname Daniel bedeutet, Gott hat Recht verschafft. Er war Prophet und zusätzlich konnte er Träume auslegen. Daniel gehörte zu den vier großen Propheten. Die anderen drei sind Jesaja, Jeremia und Ezekiel. Gott zeigte ihm, diesen Mann, den Aufstieg und das Ende der Weltgeschichte mit ihren Weltreichen. Auch hat er das Aufbrechen des ewigen Reiches Gottes am Ende der Zeit gesehen. Als einziger Prophet, so privilegiert war er. Das Buch Daniel in der Bibel gehört zu den biblischen Offenbarungsschriften in Bezug auf das Ende der Menschheitsgeschichte. Wie war sein Leben? Als ein weiser Hebräer war er bekannt, Träume und Visionen präziser auszulegen und dadurch den Willen Gottes zu offenbaren. In seinem Exilleben bekam er zusätzlich den Namen Belsasar vom Obersten der Hofbeamten. Obwohl Daniel sich in babylonischer Gefangenschaft befand, war es ihm wichtig, sich gottesfürchtig und rein zu halten. Deshalb lehnte er die Speisen und Getränke der Königstafel ab, die gegen das jüdische Gesetz, nämlich die Tora, verstieß. Er und seine Freunde ernährten sich nur pflanzlich und mit Wasser. Das soll jetzt aber keine Werbung sein für vegetarisches Leben. Das Ergebnis dieser Ernährung brachte jeden zum Staunen. Denn nach 10 Tagen sahen sie besser und wohlernährter aus als die übrigen Auszubildeten, die sich von der Königstafel ernährten. Jeder konnte Gottes Gunst auf Daniel und seine Freunde sehen. Nach Ablauf der Ausbildung erwählte König Nebu gerade diese 4, und zwar Daniel und seine Freunde, als persönliche Ratgeber und Diener, weil sie allen anderen Zeichendeutern und Wahrsagern Babylons 10-fach überlegen waren. Das können wir in Daniel Kapitel 1 im Vers 20 lesen. Von da an ist Daniel bis zum Machtantritt des persischen Königs Kyros, also für die Dauer des Exils 70 Jahre, im königlichen Dienst geblieben. Bis dahin eine kurze Fassung von diesem wirklich besonderen Leben um Mann Gottes. Um was geht es mir heute, ihr Lieben? Heute geht es mir trotzdem, an Gott festzuhalten. Das ist das Thema dieser Predigt. Daniel, ein Beispiel dafür, dass obwohl er in einem System lebte, das vom wahren Gott nichts wissen oder dieses System nichts vom wahren Gott wissen wollte, hat er trotzdem an Gott festgehalten. Und das hat er sich zum Prinzip gemacht. Nun, wenn es darum geht, den Unterschied zu machen, hat auch der Prophet Jeremia die Juden im Exilleben ermahnt und ermutigt, den Unterschied zu machen. In Jeremia 29, Vers 5 lesen wir: Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Ihr Lieben, ich habe dieses Thema heute gewählt, auch im Kontext der Zeit, wo wir auch leben. Ich glaube, es ist nicht schwierig zu erkennen, dass da sehr viele Parallelen sind. Und wenn wir wirklich hinschauen, dann können wir das erkennen. Was prägt heute unsere Gesellschaft? Und ich spreche von uns Menschen Gottes, die zu Gottes Familie gehören. Sind wir nicht vielleicht auch in einem Exil? Der Philipperbrief bringt es auf den Punkt in Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es: Wir dagegen, unsere Heimat ist der Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn, als Retter. Unsere Heimat ist der Himmel. Ich weiß nicht, ob wir das alle wirklich so sehen oder so sehen können, aber das ist eine Tatsache. Jesus betete in den hohepriesterlichen Gebet: Vater, ich bete nicht, dass du sie wegnimmst aus dieser Welt, aber dass du sie bewahrst in dieser Welt. Und das ist nicht nur ein Slogan, sondern es war eine Selbstverständlichkeit, auch im Leben Jesu, dass wir das Licht der Welt sind. Egal wie diese Welt ist, egal was für ein System in dieser Welt herrscht. Wir haben die Aufgabe, den Unterschied zu machen. Und deswegen ladet auch der Prophet Jeremia dazu ein: Leute, ihr seid zwar im Exil, ihr habt Umstände, die nicht so ideal sind. Ihr seid nicht freiwillig jetzt in solche Umstände gekommen. Aber macht daraus das Beste. Und deswegen habt keine Angst, habt keine Furcht, sondern baut Häuser und pflanzt Bäume, pflanzt Gärten an und genießt die Früchte. Und am Ende sind das Früchte des Segens Gottes. Am Ende über die Früchte der Bäume hinaus sehen wir Früchte, die Gott in seiner Gnade schenkt, in seiner Liebe schenkt. Denn er lässt sein Volk nicht alleine. Er lässt seine Kinder nicht alleine. Er lässt dich nicht im Stich. Egal in welche Umstände du dich befindest. Und die Gemeinde Jesu, global, auch in diesen Tagen, Gott ist mit uns. Die Gegenwart seines Geistes ist mit uns. Er lässt uns nicht alleine. Er beschenkt uns mit seiner Gegenwart und seinem Trost und seiner Führung und schenkt uns Frucht. Er schenkt uns diese Frucht. Und er sagt zu uns: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Deswegen baut Häuser. Obwohl unser Leben verwurzelt ist in Gottes Haus, lebt darin und macht den Unterschied im Verhalten, in der Denkweise, in der Haltung, in der Art, wie wir reden, ermutigt. Es gibt genug Menschen, die auch gerade jetzt Angst haben und sehr vieles hinterfragen, sich nicht mehr sicher fühlen. Wir sollen zu denen gehören, die an Gott trotzdem festhalten, aber hier Hoffnung sind für eine Welt, die ohne Hoffnung ist. Das will ich so richtig unterstreichen. Die heutige Zeit ist geistlich gesprochen zu vergleichen mit dem babylonischen System der Zeit von Daniel. Die Götter, die heute angebetet werden, haben und tragen andere Namen als die Götter des babylonischen Reiches. Aber sie kommen aus demselben Zeitgeist, auch heute. Nun, was sind denn die Früchte oder die Erkennungszeichen eines babylonischen Systems? Ich möchte einige aufzählen. Eine erste Frucht, die in diesem Fall keine gute Frucht ist, bitte richtig verstehen, ich rede jetzt nicht von guten Früchten, sondern die Frucht eines Systems, was gottlos leben möchte. Erstens, der Mensch ist die Norm. Er ist die Norm aller Dinge. Der Mensch entscheidet über Gut und Böse. Es ist so ungefähr ein Leben nach dem Motto, was fühlt sich gut an? Das ist ein seelisches Leben. Ein Leben, was aus dem Gefühl gelebt wird. Ist tatsächlich alles gut, was sich gut anfühlt? Und was sich nicht so gut anfühlt, das will ich nicht. Das lehne ich ab. Das ist sehr traurig. Das ist eine Frucht. Eine andere Frucht, eine zweite, ist Gott aus der Mitte der Gesellschaft, des Lebens und der Geschichte zu entfernen. Und wenn wir richtig hinschauen, ihr Lieben, wenn wir richtig hinschauen, dann sehen wir das, wie Ideologien, Wissenschaften, Logik, Gott aus der Mitte von allem wegbringen will, wegschiebt. Und natürlich, so eine Mitte bleibt nicht leer. Da bleibt kein Vakuum, sondern in dieser Mitte platziert sich wiederum der Mensch. Gott weg aus dem Zentrum und der Mensch in der Mitte. Das ist eine zweite faule Frucht. Eine dritte Frucht ist, das Wort Gottes wird lächerlich gemacht. So richtig lächerlich. Und sogar auch abgeschafft. Was? Du bist ein Christ? Du liest die Bibel? Glaubst du wirklich an diesen Unsinn? Kennt ihr das? Kennt ihr diese Art und Weise? Wir haben es mit liberaler Theologie zu tun. Das ist eine Theologie, interessanterweise Theologie, die Lehre über Gott, die eigentlich nicht an Gott glaubt, nicht an seine Geschichte glaubt, nicht an sein Wort glaubt. Und halte dich fest, ich habe auch schon so mancher Pfarrer kennengelernt, der auch nicht an Gott glaubt, der das beruflich macht. Das sind nur Einzelne. Aber ist es nicht erschreckend? Eine weitere Frucht, eine vierte, die ich nennen will, ist alles, und ich nenne das so wie es ist, was teuflisch ist, was dämonisch ist, wird auch belächelt. Dämonische Einflüsse, das Böse, was es gibt, wird belächelt. Komm mir doch nicht so mit. Das sind Früchte von so einem babylonischen System. Und ein fünfter Punkt, sogar den Ansatz, Identitäten umzuprogrammieren. Schaut mal, Namen sind Identitäten. Und Daniel zum Beispiel und seine Freunde haben das erlebt. Als sie in Gefangenschaft kamen, das Erste, was man tat, man veränderte ihren Namen. Also Daniel bedeutet, Gott schafft mir recht. Und dann Belsazar. Und Belsazar, das hört sich zwar schön an, aber wisst ihr, was das bedeutet? Der Gott Bel, das ist nicht der Gott der Juden, sondern einer der Götzen, soll den König beschützen. Und so musste das Daniel den ganzen Tag ertragen. Belsazar, Bel soll den König beschützen. Identität, die man versucht umzudrehen, die man versucht umzuprogrammieren. Und die drei Freunde, ihnen wurden auch die Namen verändert und Namen von anderen Göttern hinzugefügt. Ihr Lieben, das sind Einflüsse in der heutigen Welt. Und die Frage ist, schauen wir wirklich dahin oder nicht? Und wie sollen wir darauf reagieren? Nun, es ist falsch, wenn Christen mit Rebellion darauf reagieren. Mit Rebellion schaffen wir gar nichts. Mit Rebellion werden wir kein Herz gewinnen. Der Geist Gottes, den wir empfangen haben, ist ein Geist der Sanftmut. Auch in der Reaktion, in Bezug auf eine gottlose Gesellschaft. Wir dürfen nicht mit Rebellion und mit Feindseligkeit darauf reagieren. Wir dürfen auch nicht mit Toleranz darauf reagieren. Toleranz ist das Übertreibene oder übertriebene Kompromisse. Toleranz, indem wir alles akzeptieren, auch nicht. Und schon gar nicht dürfen wir darauf reagieren, okay, wenn die Welt eben so ist, dann mache ich mit. Ist auch falsch. Trotzdem an Gott festhalten, wie Daniel es gemacht hat und seine Freunde es gemacht haben. Trotzdem an Gott und seinem Wort und seinen Prinzipien festhalten. Und nun, im Landeanflug meiner Predigt, was ist richtig zu tun? Zu beten, das ist richtig. Land und Leute zu segnen, die Politiker zu segnen. Und segnen ist benedire, benedictus, benedire. Es ist auf Lateinisch, das heißt Gutes reden und uns nicht verlieren in Gerede, was nichts nützt. Gutes reden und mit Gott über Menschen reden, über unser Land reden. Was ist richtig zu tun? Verantwortung zu tragen durch unser Vorbild. Übernehmen wir Einfluss ausüben. Und zwar ganz bewusst, und zwar guten, liebevollen, gnädigen Einfluss. Worte der Hoffnung. Und ich wünschte mir, dass man das auch hinter unseren Masken sehen kann, die wir heute, unser Mundschutz, den wir heute tragen müssen. Wisst ihr, unsere Augen sind als erstes sichtbar. Dass man Menschen das in unseren Augen lesen können. Dass wir den Geist der Liebe haben und dass wir einfach Menschen nur Gott so bezeugen können, indem wir sie lieben und Barmherzigkeit fließen lassen. Ja, ich ermutige auch die Einflussberufe, auch unter Christen, bei den Christen. Wenn du in der Politik, bei den Medien und sonst tätig bist, lass es sichtbar werden, was in dir ist. Und lenke die Gespräche, lenke so mancher Geschwätz immer wieder hin zur Liebe und zum Gutes reden. Ihr Lieben, was ist richtig zu tun? Geistlich wachsam zu sein. Jawohl, wir beugen nicht unsere Knie vor dem, was gegen Gottes Wort ist. Aber wir stellen Gott in den Mittelpunkt. Und ich lade dich ein, lieber Mitchrist, stelle Gott neu in den Mittelpunkt. Und wenn jemand zuhört und du hörst es zum ersten Mal, entscheide dich, Gott in dein Leben die Mitte zu geben. Und dafür können wir beten. Und das ist das. Gott ist unser König. Seine Gebote sind deine Gebote, sind meine Gebote. Innerlich im Reich Gottes zu leben, in Freiheit und Hingabe zu leben, obwohl äußerlich Menschen um uns herum das vielleicht nicht tun. Im Epheser Kapitel 6, Vers 12 lesen wir, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf gegen diese Mächte und nicht gegen Menschen. Und du merkst es. Du merkst es, dass da feindliche Macht dahinter steht. Denn erlaube dir mal, etwas gegen dieses System zu sagen. Dann achte mal auf die Reaktionen. Aber trotzdem, weiche nicht zurück. Stelle dich dem Kampf, aber in Liebe, in Besonnenheit, mit dem Geist der Sanftmut. Und wenn der Gegenwind kommt, ihr lieben Leute, wenn Gegenwind kommt, dann sagen wir erst recht, komm. Komm, ich werde nicht aufhören, dir zu zeigen, wer in mir lebt und was ich überzeugt bin. Lass dich nicht einschüchtern. Und dieser Geist der Einschüchterung beantworten wir mit einem Gegengeist. Und der Gegengeist ist, Mut zu haben und Liebe zu haben. Ich erinnere hier an die Freunde von Daniel, wo man hat ihnen befohlen, die Knie zu beugen vor Götzen. Die haben gesagt, wir tun es nicht. Ja, aber ihr kommt in den Feuerofen. Kennen Sie diese Geschichte? Ihr kommt in den Feuerofen. Und da haben die gesagt, okay, dann werft uns in den Feuerofen. Und unser Gott wird uns erretten. Und dann haben sie gesagt, das kannst du im Daniel nachlesen, selbst wenn er es nicht tut, werden wir unsere Knie nicht beugen vor dem, was gottlos ist. Und was war die Geschichte? Sie kamen in diesem Ofen, siebenfach stärker wurde dieses Ding da angeheizt. Und man sieht sie, wie sie in den Flammen wandeln. Und eine vierte Person erscheint, die wie ein Engel aussah. Jesus kommt hinein in die Umstände des Feuers. Und er wird nicht erlauben, dass du Schaden nimmst. Und sie kamen heraus und nur ihre Fesseln waren verbrannt. Sie stanken nicht mal nach Rauch. So eine Bewahrung haben sie erlebt, aber sie waren bereit, ihr Leben hinzugeben. Das ist der Geist, der in uns wohnt. Und als es den Daniel getroffen hat, ich werde nicht meine Knie beugen. Ich werde nicht mir verbieten lassen zu beten. Ihr Lieben, das werde ich nicht, hat er gesagt. Er betete mit offenen Fenstern, heißt es. Lest es mal in Daniel Kapitel 6, Vers 11. Er betete mit offenen Fenstern jeden Tag, dreimal am Tag, Richtung Jerusalem. Er hat sich das nicht wegnehmen lassen. Und wo man ihn einen Strick da ziehen wollte, drehen wollte, da kam er in die Löwengrube. Und er war da. Daniel und die Löwengrube, komm, ihr kennt doch diese Story. Und da war er. Nur Löwen in diesem Fall hatten keinen Bock und keinen Hunger und keinen Appetit an Menschen, die gottesfürchtig sind. Halleluja! Und der König, der selbst diesen Erlass gegeben hat, aber der erst bereute, sagte, Daniel, bist du noch am Leben? Ja, ich bin noch einmal am Leben. Die Löwen haben keinen Hunger nach mir. Denn jedes einzelne Stück meines Lebens wird immer rufen, ich beuge nicht meine Knie vor dem, was nicht im Willen Gottes ist. Ich lasse mir das Gebet nicht nehmen zu meinem lebendigen Gott. Ich lasse mir die Hoffnung nicht nehmen zu meinem lebendigen Gott. Und so wurde er auch gerettet. Und ich sage euch, die Löwen waren hungrig. Die waren nicht gefüttert. Nur Gottes Schutz und Bewahrung war da. Ich ermutige uns alle, dass wir daran festhalten. Obwohl es Christenverfolgung gibt, ihr Lieben. Obwohl in diesem Augenblick irgendwo in der Welt Menschen, die Christen sind, wegen ihrem Glauben auch ihr Leben hingeben. Trotzdem die Einstellung und die Erwartung zu haben, Gott, du bist bei uns. egal welche Umstände wir durchgehen, du bist bei uns. Wisst ihr noch, bei der Teamnight habe ich Kolosser Kapitel 4, Vers 2 bis 6 gelesen. Und zum Schluss will ich das auch noch mal hier zitieren. Da ist es in Vers 2. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Der erste Punkt ist Festhalten am Gebet. Festhalten in der Beziehung zu Gott. Egal was kommt, egal was wir hören, egal was die Nachrichten sagen, egal was die Verschwörungstheorien uns hier, wir werden hier jeden Tag damit überflutet. Konzentriere und fokussiere dich auf Gott. Er sitzt auf dem Thron. Wenn du dir das Gebet dir nicht wegnehmen lässt, dann wirst du wachsen, du wirst reifen und dein Leben verwurzelt sich in Gott. Vergiss nicht dabei zu danken. Zweitens, sei dankbar. Denn mit der Dankbarkeit sagt Gott Danke. Danke, denn du sitzt auf dem Thron. Du bekennst mit der Dankbarkeit, dass Gott alles in seiner Kontrolle hat. Und das entspricht auch ein Lebensprofil von Daniel. Dann in Vers 3, betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkündigen. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Paulus war hier im Gefängnis. Er war gebunden, er war begrenzt. Und er sagt, beten wir dafür, dass ich daraus trotzdem wirken kann. Und egal, was uns begrenzt, ob es Abstandsregeln sind, ob es andere Regeln sind, ihr Lieben, wir beten, dass wir dennoch eine Öffnung haben zu den Herzen der Menschen. Viertens, da heißt es, und betet, dass ich dafür, darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Und ihr lieben Christen, liebe Alive Church, auch wir wollen klar reden, was klar gesagt werden soll. Aber im Geist der Liebe, im Geist der Sanftmut. Ihr Lieben, wir haben zwar Mundschutz, aber wir haben keine Maulkörbe. Das heißt, wir können reden und mutig sein, was Gott zu sagen hat. Und das können wir tun. Und deswegen predigen wir, deswegen streamen wir, deswegen versammeln wir uns dann bald wieder in der Festhalle. Wir lassen uns keinen Maulkorb anlegen. Und fünftens, verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. In Vers 5, in Weisheit handeln. Denkt an Daniel. In Weisheit hat er gehandelt. Besonders gegenüber Einschüchterungen. Lasst uns wachsam sein. Gottes Weisheit erbeten. Immer fragen. Herr, jeden Morgen neu, wenn du aufstehst, Gott, schenke mir Wissen von dir, Weisheit von dir, Führung von dir. Da heißt es sechstens, macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Die Gelegenheiten im Jetzt, nicht später, im Jetzt, die Gelegenheit, die jetzt kommt, ergreifen. Diese Zeit nutzen. Hallo? Diese Zeit nutzen. Diese in deinem Alltag, da wo du bist, nutz diese Zeit aus. Und siebtens, da heißt es im Vers 6, redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Und die richtigen Worte sind die Segensworte sind Worte, die wir reden in der Gnade und in der Liebe. Amen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, ihr Lieben. Trotzdem an Gott festhalten. Und wenn es um Stunde Null geht, ihr Lieben, auch in diesem Sinne. Stunde Null, die Momente in unser Alltag. Trotzdem festhalten. Und dann kommt die Wende. Gott ist mit uns. Ich möchte beten und Gott wirklich um seine Gnade bitten, dass wir frei werden von Einschüchterung, trotzdem an Gott festzuhalten. Herr Jesus Christus, du bist gegenwärtig in diesem Augenblick. Du schenkst uns Freiheit und Kühnheit. Du schenkst uns Gunst. Und was uns anziehend macht, das ist nicht unser Werk. Es ist dein Werk. Es ist dein Geist. Es ist deine Gegenwart in uns und auf uns, die sichtbar wird durch unser ganzes Leben. Ich bitte dich, mach Menschen frei vom Eingeschüchtertsein, von der Angst zum Leben, von der Angst der Zeit. Ich bitte dich, mach uns frei, dass wir als Gotteskinder aufstehen. Jawohl, wie eine Deborah aufstehen und das aussprechen, was wir noch nicht sehen. Danke, mein Gott. Und ich bete, Herr, dass du die Kraft schenkst, trotzdem festzuhalten an dir und an deinen Verheißungen. Ich segne jeden in den wunderbaren Namen von Jesus. Erfahre jetzt die Güte Gottes. In Jesu Namen. Amen. Und zum Schluss, bevor wir zum letzten Lied kommen, möchte ich für Menschen beten, die sich entscheiden wollen, Jesus in ihr Leben anzunehmen. Die sich entscheiden wollen, ihr Leben Jesus Christus zu übergeben. Die sich entscheiden wollen, Jesus in der Mitte ihres Lebens, Gott in der Mitte ihres Lebens hineinzubringen. Und wenn du das heute tun willst, bete dieses Gebet mir nach. Ich bete es vor und du kannst es nachbeten. Lieber Herr Jesus, ich bin dir so dankbar für alles, was du mir ermöglicht hast. Ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin und Erlösung brauche. Und ich danke dir, du vergibst mir. Du gibst mir neues Leben und du gibst mir neue Hoffnung. Ab diesem Moment will ich mit dir gemeinsam im Leben unterwegs sein. Eine Beziehung zu dir, lieber Vater, haben. Du leitest mich nach deinem Willen und in deinem Plan zu leben. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Gnade. Danke für deine Vergebung. Ich glaube, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Das bekenne ich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich gratuliere dir, du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Und ich ermutige dich, über unsere Kontaktmöglichkeiten das Formular auszufüllen, mit uns in Kontakt zu treten. Und wir werden dich begleiten. Wir werden dir helfen, diese neuen Schritte in dein neues Leben zu leben. Sei gesegnet.